SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Seit Mitte der 2000er Jahre beobachten Wissenschaftler, wie sich Teile der Gesellschaft polarisieren und radikalisieren. Und zwar nicht am Rand, sondern in ihrer vermeintlichen Mitte, wie wir in Zeiten von Flüchtlingsfragen und Corona-Maßnahmen in den letzten Jahren erfahren haben. Und wenn hier über erstarkten Rechtsextremismus gesprochen wird und die Orte, wo er sich besonders zeigt, dann vollzieht sich häufig aufgrund von Statistiken so in Gegensatzpaaren wie Stadt und Land oder West und Ost ein Gefälle. Daniel Mullis ist Humangeograf und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main und er zusammen mit Judith Miggelbrink von der TU Dresden das Buch Lokal extrem rechts mit Aufsätzen herausgegeben, die genau diese Sicht eben etwas differenzieren möchten. Guten Abend, Herr Mullis.
Hallo, Herr Bartlen, hallo.
Ihnen sind diese bisherigen polaren Darstellungen zu pauschal. Warum ist es wichtig, da mehr ins Detail, mehr ins Lokale zu gehen?
Also ich glaube, die Darstellungen sind natürlich nicht nur pauschal, sie haben was für sich. Also natürlich, man sieht diese Ost-West-Polarisierung, auch Land-Stadt. Und ich glaube, es ist eine dritte Polarisierung, die man auch sieht, ist innerhalb von Städten, quasi Zentren, sehr stark anders wählen, vielfach als deren Peripherien in den Städten, die oft weniger wohlhabend sind. Also das kann man natürlich statistisch sehen und man kann das bearbeiten und es ist eine Realität, dass es diese Trennung gibt. Aber die Frage ist, warum gibt es diese Trennung? Und das haben wir in dem Buch auch ein bisschen versucht rauszuarbeiten, dass diese Trennungen sehr stark auch davon leben, dass man gewisse Bilder vor Augen hat. Also was ist Ostdeutschland und was ist das Land? Und dass man da quasi immer so Vorstellungen vor Augen hat, die dann irgendwie vermeintlich bestätigt werden. Und wenn man aber ins Kleinere reinschaut und sich quasi spezifische Orte anschaut, man feststellt, dass es sehr unterschiedliche Pfade hin zu rechtsextremen Einstellungen, zu rechtsextremen Praktiken gibt.
Könnten Sie da vielleicht ein bisschen konkret werden? Wo liegen denn dann die Unterschiede?
Naja, also wenn man sich jetzt die Beispiele anschaut, die wir quasi in unserem Buch selbst drin haben, also zum Beispiel Eisenach, wo es quasi eine sehr lange Tradition oder auch Leipzig eine sehr lange Tradition auch von rechtsextremen Mobilisierungskontinuitäten gibt, wo quasi auch die öffentlichen Behörden zum Teil nicht wirklich dagegen vorgegangen sind. Das sind natürlich irgendwie andere Bedingungen als jetzt zum Beispiel in Hamburg oder im ländlichen Raum. Aber es sind unterschiedliche Pfade. Und gleichzeitig sieht man aber auch, dass das alles nicht Einzelfälle sind. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt mitzunehmen, dass es zwar unterschiedliche historische, aber auch soziale Gefüge gibt, in denen rechtsextreme Prozesse gedeihen und erwachsen.
Heißt es dann jetzt auch, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg sich solche rechtsextremen politischen Gesinnungen im Lokalen gut verhärten oder gedeihen?
Natürlich. Also ich glaube, gerade Süddeutschland hatte quasi auch schon mit den Republikanern eine lange Tradition gehabt, wo auch rechtsextreme Tendenzen vorhanden sind. Es gibt auch in Hessen einige Kommunen, wo die NPD bis heute stark ist. Wenn man sich das genau anschaut und sich mal quasi zum Beispiel diese Ost-West-Brille entzieht, dann muss man feststellen, dass es durchaus auch in Westdeutschland Orte und Regionen gibt, die sehr, sehr starke rechtsextremen Kontinuitäten aufweisen. Es ist wichtig zu sehen, dass dort natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch unterschiedliche Geschichten dann relevant sind. Also sowas wie die Transformationserfahrung, die die Menschen aus der ehemaligen DDR gemacht haben. Das ist etwas, was natürlich quasi dann in den süddeutschen Kommunen dann halt irgendwie nicht, also keine Rolle spielen wird.
Welche so lokale Gegebenheitsstrukturen haben denn zum Aufstieg der AfD oder der Querdenkenbewegung so am meisten beigeführt?
Ich glaube, es ist unterschiedlich, aber ich glaube, was man sagen kann, ist, dass fast überall in gewisser Weise Formen von Frustration über quasi das Nicht-Funktionieren oder das, also das Nicht-in-Anführungszeichen-Funktionieren von demokratischen Strukturen und Prozessen, also dass die Leute sich nicht eingebunden, nicht mitgenommen fühlen, das kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Also das kann natürlich aus der lokalen Geschichte sehr unterschiedlich sein, warum sowas passiert. Das kann in der Großstadt, können das Gentrifizierungskonflikte sein. Im kommunalen kann das, also im ländlichen Raum kann das über Windkraft oder was auch immer sein. Ne? Das können sehr unterschiedliche Geschichten sein. Aber Fragen von Demokratie spielen eine große Rolle. Es spielt auch eine große Rolle von ökonomischer Situiertheit, also wenn Abstiegserfahrungen dazukommen, das wird fast überall irgendwie.
Was fängt man aber mit so einem lokalen Wissen an, wenn sich in der Zwischenzeit dann doch eigentlich so eine gesamtgesellschaftliche Tendenz handelt?
Ist, dass man die gesamtgesellschaftliche Tendenz nicht wirklich verstehen kann, wenn man nicht auch quasi vor Ort genau schaut, was das Gesamtgesellschaftliche denn bedeutet. auch als bestätigt erachten würde, dass es ein Prozess ist, der in der Mitte der Gesellschaft stattfindet, dann findet man die Mitte der Gesellschaft auch nochmal anders. Dann findet man die in Vereinen, wo es plötzlich legitim ist, quasi über rassistische Witze zu lachen, wo Normalisierungsprozesse stattfinden, dass es halt irgendwie okay ist, quasi über Ausländerinnen und Ausländer nicht gut zu reden, wo AfD-Politikerinnen und Politiker sich sehr ungestört ein- und ausgehen können, etc., solche Sachen. Und dann sieht man irgendwie, wie quasi diese Normalität plötzlich einfach so zu einem, ja, für die Menschen zu einem sehr lebhaften, alltäglichen Gefüge erweckt, wo es verschwindet dann auch so ein bisschen der Blick darauf, wie problematisch das ist.
Und vielleicht zum Abschluss, welche konkreten Ereignisse, Erkenntnisse lassen sich jetzt dann daraus eben für die Lokalpolitik, ne, ableiten, für Vereine oder auch für Jugendclubs? Also wie kann man auch Rechtsextremismus dann vor Ort bekämpfen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, Sie sprechen ja zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure an und ich glaube, die haben eine ganz große Aufgabe darin, Menschen zu integrieren, ihnen quasi Orte zu schaffen, wo sie Selbstwirksamkeit erfahren können, wo sie quasi auch so eine alltägliche Demokratie in Vereinen, im Sport, im Miteinander erleben können. Und gleichzeitig ist es etwas, was natürlich nicht nur die Zivilgesellschaft leisten kann. Also ich meine, die autoritäre und rechtsextreme Tendenzen ist etwas, was quasi, wie wir gesagt haben, die Gesellschaft als Ganzes durchzieht.
Herr Mulis, besten Dank fürs Gespräch. Sie haben zusammen mit Frau Migelbrink das Buch Lokal extrem rechts im Bielefelder Transkript Verlag herausgebracht. Wir danken Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank, Herr Watson.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.